Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich heute Morgen.
Ah, brauche ich nicht. Okay,
na gut.
In Thailand ist noch schwere Maskenpflicht überall. Also wenn man das Haus verlässt, muss man eine Maske anhaben, sonst gibt es Strafgebühren. Okay.
Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich will heute mit der Frage einsteigen, was charakterisiert einen reifen Christen? Ist es vielleicht ein großes Bibelwissen oder viele Menschen zu Jesus geführt haben oder gut predigen zu können? In 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14, da unterscheidet Johannes drei Stadien an geistlicher Reife. Er redet von Kindern, von jungen Männern und von Vätern. Und während Johannes die Kinder und die jungen Männer mit unterschiedlichen Sachen beschreibt, beschreibt er die geistlichen Väter mit identisch der gleichen Sache. Was ein Hinweis darauf ist, dass es wichtig ist, oder das ist das Merkmal, was reife Menschen ausmacht. Und dieses Merkmal ist, sie haben den erkannt, der von Anfang ist. Ich glaube, den Vers hatte ich auch als Folie. Die Folie davor. War davor eine? Genau, da sieht man es nochmal. Also das Gelbe ist, was die Väter beschreibt. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Gott zu kennen, das ist geistliche Reife. Geistlich reife Menschen, sie haben ihr Leben zusammen mit Gott gebaut. Sie haben ihn erlebt, in guten und in schlechten Zeiten. Sie kennen sein Reden, sie kennen seinen Charakter. Sie wissen, was er in dieser Welt erreichen will. Und sie kennen die Art und Weise, wie Gott in dieser Welt wirkt. Gott wirklich zu kennen, ist wahre Reife. Und weil das so ist, heißt es in Johannes 17, Vers 3 sogar, dass Gott zu kennen das ewige Leben ist. In Johannes 17, Vers 3 heißt es, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieses Wort für erkennen, das griechische Verb ginosko, das bedeutet, eine Person erlebt zu haben, so eine direkte persönliche Erfahrung gemacht zu haben. Und das ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern was Kontinuierliches. Deshalb ist das Verb hier auch in der Gegenwartsform. Hier geht es darum, mit Gott im Gespräch zu sein, mit ihm in Verbindung zu sein, ihn zu erleben und mit ihm gemeinsam das Leben zu bauen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, nicht eine einmalige Sache. Und wir haben ein Buch gelesen im letzten Jahr und es war spannend. Das war ein christlicher Psychiater und der hat so ein paar neue Erkenntnisse aus der Gehirnforschung in sein Buch eingebaut. Und ich erzähle euch einfach mal, das Buch heißt The God-Shaped Brain, also das Gott geformte Gehirn. Und in dem Buch sagt er, dass neue Kenntnisse aus der Gehirnforschung sagen, dass unser Gottesbild, also so wie wir uns Gott vorstellen, das hat Auswirkungen auf unser Gehirn tatsächlich. Es kann zu Heilung von Geist, Körper und Beziehungen führen oder es kann zu Schmerz, Leid und sogar dem Tod führen. Ich habe euch da mal ein Zitat mitgebracht aus dem Buch. Ich habe es euch zum Mitlesen mitgebracht, wenn ihr es lesen könnt. Ich lese es euch mal vor. Er schreibt in seinem Buch, der Glaube an einen Gott der Liebe wurde mit einem Wachstum des präfrontalen Kortex in Verbindung gebracht. Das ist der Teil vom Gehirn, direkt hier, direkt hinter der Stirn, in dem wir denken, Urteile fällen und gottähnliche Liebe erfahren. Und also der Glaube an einen Gott der Liebe wurde mit einer anschließenden gesteigerten Fähigkeit zu Empathie, Sympathie und Mitgefühl und Nächstenliebe in Verbindung gebracht. Aber jetzt kommt der erstaunlichste Teil, wenn wir einen Gott der Liebe anbeten, nimmt nicht nur die Liebe zu anderen Menschen zu, sondern auch das scharfe Denken und das Gedächtnis verbessern sich. Mit anderen Worten, die Verehrung eines Gottes der Liebe regt das Gehirn tatsächlich an, zu heilen und zu wachsen. Also, wir Christen haben Potenzial, dass unser Gehirn schlauer ist. Wenn wir jedoch an einen strafenden, autoritären, kritischen oder distanzierten Gott anbeten, dann werden Angstkreisläufe aktiviert, die, wenn sie nicht beruhigt werden, zu chronischen Entzündungen und Schäden an Gehirn und Körper führen. Wenn wir uns vor solchen Göttern verneigen, verändert sich unser Charakter langsam und wird Jesus immer weniger ähnlich. Das die neuesten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft. Und ich denke, was wir daraus einfach mitnehmen können, ist, was wir glauben, wie Gott ist, ist unglaublich wichtig, weil es beeinflusst unser Gehirn und damit unser ganzes Leben. Aber das Problem ist, dass es gar nicht so einfach für uns Menschen ist, zu wissen, wie Gott wirklich ist. Und in der Bibel entdecken wir Versuche, zu beschreiben, wie Gott ist, aber wie beschreibt man einen unendlichen Gott, der schon immer war, der immer ist, der über unserem Denken hinaus ist? Ich stelle mir das immer so vor, jetzt stellen wir uns auch vor, wir könnten Zeit reisen, ja, und wir reisen irgendwie 500, 700 Jahre zurück in die Ritterzeit und dann kommen wir da an und treffen Sir Lancelot oder König Artus oder so und wir packen unser Handy aus und wollen ein Selfie machen und er fragt, was ist das denn? Und jetzt sollen wir dem beschreiben, was ein Smartphone ist und was wir damit alles machen können mit Internet und so. Der versteht das nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie das funktioniert mit dem Internet. Ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass ich mit meinen Eltern per Zoom reden kann, während ich in Thailand sitze und die in Deutschland. Und ähnlich ist es mit unserem Verständnis von Gott. Das sind Versuche zu verstehen, wie Gott ist. Wir können das gar nicht richtig in Worte packen, weil er so groß und so schön ist. Aber wäre es nicht toll, wenn wir sowas hätten, wo Gott sich selber vorstellt, wo er sagt, hier Menschen, so bin ich. Und wir haben Glück, Gott macht das für uns. Er hat sich in der Bibel uns vorgestellt, in einer ganz wichtigen Stelle. Und diese Stelle wollen wir uns heute anschauen, wo Gott sich selber beschreibt und den Israeliten vorstellt. Und diese Stelle ist eine der wichtigsten Stellen im Alten Testament, vielleicht sogar die wichtigste Stelle. Wieso sage ich das? Ganz klar, weil ich heute drüber predige, dann muss das einfach die wichtigste Stelle sein. Nein. Diese Stelle, das sind nur zwei Sätze, die wir uns heute angucken, die wird mehr als 27 Mal im Alten Testament zitiert und darauf verwiesen. Das ist der am meisten zitierteste Vers der gesamten Bibel. Man könnte also sozusagen sagen, im Neuen Testament ist so unser Lieblingsvers Johannes 3, Vers 16. Und die Stelle, die wir uns heute angucken, das ist so Johannes 3, Vers 16 des Alten Testamentes. Also ein ganz zentraler Vers, ganz wichtig. Wir gucken uns das mal an. Diese zwei Verse, die stehen im zweiten Buch Mose oder auch in Exodus in Kapitel 34, die Verse 6 bis 7. Ich habe das mal für euch dahin geschrieben. Da steht, also Gott spricht, der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn, überströmend an anhaltender Liebe und Treue, der tausenden Generationen anhaltende Liebe schenkt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs die Schuldigen ohne weiteres freispricht, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis zur dritten und vierten Generation. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es ist schwer, die Wichtigkeit dieser Selbstbeschreibung Gottes überzubewerten. Und in diesem ersten Vers beschreibt Gott sich selber mit 5 hebräischen Worten. Und jedes dieser Worte ist eine eigene Predigt wert. Aber ich kann heute hier nur leider versuchen, einen Überblick zu geben. Von daher verzeiht, wenn da das ein oder andere Wort zu kurz kommt. Und wenn wir das so das erste Mal hören, dann sehen wir da vielleicht so in unserem Gedanken so eine Zweiteilung. Ja, am Anfang haben wir diese schönen Sachen, barmherzig, gnädig, voll mit Liebe. Und dann kommt dieser zweite Teil, er sucht die Schuld der Väter heim bis in die dritte bis vierte Generation. Das ist so ein bisschen diese Spannung, die wir immer ein bisschen in der Bibel haben. So Gottes Liebe und sein Zorn vielleicht, das ist so ein Bogen in der ganzen Bibel. Weil hier geht es um die Frage, wie geht Gott mit seinen geliebten Kindern um, die immer wieder versagen und ihm untreu werden. Aber bevor wir zu dem schwierigen Teil kommen, machen wir erst den ersten Teil. Dann sind wir schon mal ein bisschen locker flockig. Wir fangen an mit diesen 5 hebräischen Worten. Ich versuche heute ein bisschen Hebräisch. Also ich möchte alle, die hier fließend in Hebräisch sind, bitte ich mich zu entschuldigen, wenn ich das nicht ganz richtig ausspreche. Ich habe geübt.
Aber okay, das erste Wort. Rachum. Rachum. Barmherzig. Gott ist barmherzig. Und jetzt kommen wir auch direkt zum Muttertagsteil dieser Predigt. Also man muss ja das irgendwie am Muttertag machen. Das ist jetzt der Muttertagsteil für alle. Die Cornelia hat schon ganz richtig gesagt, in der Bibel wird Gott hauptsächlich als Vater beschrieben. Es liegt ganz viel daran, dass das damals eine patriarchische Kultur war. Ja, da hatte nur der Vater was zu sagen. Die konnten da wahrscheinlich nicht so viel anfangen mit Gott ist auch Mutter in der Zeit. Aber trotzdem, in der Bibel kommt es so raus, dass Gott die Qualitäten von Vater und Mutter hat. Wie ich gesagt habe, es ist schwer, Gott in menschliche Kategorien zu packen. Ja? Deshalb sollten wir ihn ganz selten in Boxen reinpacken, wenn überhaupt. Aber dieses Wort Rachum, barmherzig, das hängt ganz eng mit dem hebräischen Wort Rechem zusammen, was Mutterleib bedeutet, der Mutterleib. Es geht hier also um mütterliche Liebe. Ein gutes Beispiel für Rachum und wie wir dieses Wort treffen, ist in der Geschichte von Salomo. Salomo war König und er musste entscheiden, wenn sich Leute gestritten haben. Und einmal kamen zwei Mütter zu ihm, die haben gesagt, die hatten ein Baby, zwei Mütter mit einem Baby. Und jede Mutter hat gesagt, das ist mein Baby. Und sie haben jeweils die andere Mutter angeklagt, dass das Kind gestorben ist in der Nacht, weil, warum auch immer. Und Salomo muss jetzt entscheiden, was mache ich, welche dieser beiden Mütter gebe ich das Baby? Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, Wache, wir zerschneiden das Baby, dann kann jeder eine Hälfte mitnehmen, das ist fair und gerecht. Fair und gerecht. Und da hat die eine Frau gesagt, ja, passt, ist okay, ich nehme ein halbes Baby mit. Und die andere hat gesagt, nein, bloß nicht. Bevor du mein Baby zerschneidest, gebe ich es lieber dieser anderen Frau. Diese Frau hatte Rachum, die war barmherzig. Die hatte diese mütterliche Liebe, die hat gesagt, mein Baby wird nicht zerschnitten, da gebe ich es lieber dieser anderen bösartigen Frau, die mein Baby klauen will. Und Salomo wusste dann, wem dieses Baby gehört und wem er es geben soll. Bevor wir zu unseren Versen kommen, hat Gott bereits schon zweimal den Israeliten im Buch Exodus seine Barmherzigkeit, seinen Rachum gezeigt. Und zwar einmal, als die Israeliten noch in Ägypten gefangen waren und zu ihm geschrien haben, da hat Gott ja, in seiner Barmherzigkeit sie gesehen und er hatte Mitleid und er hat sie gerettet. Und das zweite Mal, als sie in der Wüste waren und sich beschwert haben, dass das Essen so karg ist und sie wieder zu ihm geschrien haben und auch da war er barmherzig mit ihnen und hat ihnen Essen gegeben. Gott ist voller tiefer, barmherziger, mütterlicher Liebe. Und so heißt es zum Beispiel auch in Jesaja, da wird Gott mit einer Mutter verglichen. Jesaja 49, Vers 15, habe ich euch auch mitgebracht, da heißt es, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn die Mutter es vergessen würde, vergesse ich dich nicht, sagt Gott. Gott ist voller mütterlicher Barmherzigkeit. Er gibt seine Kinder nie auf, so wie auch eine gesunde Mutter ihr Kind nie aufgeben würde. Und in Jesus wurde dann Gottes mütterliche Barmherzigkeit sichtbar für uns. Er hat sich um die Kranken gekümmert, um die Außenseiter. Durch seinen Lifestyle, durch die Art und Weise, wie er gelebt hat, ist Gottes Barmherzigkeit anfassbar geworden für uns. Wann immer er hat Menschen leiden sehen, dann heißt es in der Bibel, er war tief bewegt. Das war die Barmherzigkeit Gottes, diese mütterliche Barmherzigkeit, die in ihm geschlagen hat. Und er hatte Mitleid und hat sich um sie gekümmert. Und so vergleicht Jesus sich selber mit einer Mutterhenne. In Matthäus 23, Vers 37 sagt er, er spricht über Jerusalem, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Seine Barmherzigkeit hat ihn dazu geführt, sein Leben für uns zu opfern, um uns zu befreien von der Tyrannei, von Sünde, Tod und Teufel. Und dann hat er seine Jünger aufgefordert, sein barmherziges Verhalten zu imitieren. Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig,
wie euer Vater barmherzig ist. Gott ist barmherzig, deshalb war Jesus barmherzig und deshalb sollen wir barmherzig sein. Wir als seine Jünger sind berufen, barmherzig zu sein und uns um die Leidenden zu kümmern und sie durch unsere Werke Gottes mütterliche Barmherzigkeit erfahren zu lassen. Wir kommen zum zweiten Wort. Chanun, gnädig, das will ich nur ganz kurz angucken. Gnade bedeutet, etwas zu geben, was nicht verdient wurde. Direkt vor unseren Versen haben die Israeliten ein goldenes Kalb angebetet, statt Gott anzubeten. Gott war darüber etwas verärgert und Mose hat dann gebetet. Er hat um Verzeihung gebeten. Und Gott war gnädig. Er hat verziehen, obwohl die Israeliten es nicht verdient haben. Und die Propheten im Alten Testament haben angekündigt, dass Gott eines Tages gnädig sein wird und er seine gefallene, kaputtgegangene Schöpfung retten und erneuern wird, obwohl wir es nicht verdienen. So heißt es auch in Epheser 2, Vers 8, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Wir sind gerettet durch Gottes Geschenk der Gnade. Ein Geschenk, welches wir nicht verdienen können. Jetzt kommen wir schon zum dritten Wort, mein persönliches Lieblingswort, ich finde das lustig. Areshav. Und dieses Wort zeigt uns, wie schwierig Übersetzung ist. Übersetzung in jede Sprache ist schwierig, sei das Thailändisch-Deutsch oder Englisch-Deutsch, aber besonders umso mehr die Sprachen unterschiedlich sind, umso schwerer wird es. Und zwischen Hebräisch und Deutsch ist ein großer Graben. Würde man nämlich das Hebräische, was wir hier finden im Text, wörtlich übersetzen, dann würde man ganz klar übersetzen können, Gott hat eine lange Nase. Das steht da ganz klar im Hebräischen. Also ich habe da auch ein Bild mitgebracht. Gott hat eine lange Nase, ganz klar. Das würde vielleicht, wenn ihr das jetzt in eurer Bibel lest, den ein oder anderen ein bisschen verwirren. Und deshalb steht das in unseren Bibeln nicht. Weil die meisten das nicht verstehen würden, was das bedeutet. Das heißt, da wird schon ausgelegt. Weil wir, wenn wir sowas lesen, dann denken vielleicht an Pinocchio. Bei Pinocchio ist die Nase, dem Holzjungen ist die Nase immer gewachsen, wenn er gelogen hat. Gott hat eine lange Nase. Bedeutet das, dass Gott ein Lügner ist? Und da fängt es schon an mit Fehlinterpretationen des Textes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Bibeltexte im Kontext ihrer Zeit lesen und verstehen. Worum geht es hier? Wir schauen uns ganz kurz eine andere Geschichte an, um zu verstehen, worum es hier geht. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte von Josef. Josef war Sklave im Hause des Potiphar und die Frau vom Potiphar war scharf auf Josef und wollte mit ihm schlafen. Und Josef ist weggerannt, weil er Gott treu sein wollte und sich nicht auf so eine Sünde einlassen wollte. Und dann hat die Frau des Potiphar erzählt, dass Josef sie vergewaltigen wollte. Und dann steht in der Bibel, die Nase des Potiphar brannte heiß. Die Nase des Potiphar brannte heiß. Also das steht in Hebräisch. In Deutsch steht da, und Potiphar war wütend, sehr wütend. Hebräisch ist eine sehr bildliche Sprache. Die Idee hier ist, dass der Zorn in uns ist und er steigt hoch, immer höher und er kommt immer höher und dann kommt er über die Nase und wenn er vorne an der Nasenspitze ankommt, dann explodieren die Leute und werden wütend und zornig. Das bedeutet, wenn man eine lange Nase hat, dann braucht der Zorn länger, um vorne anzukommen. Also man ist geduldiger, man explodiert nicht so schnell. Langsam zum Zorn eine lange Nase haben. Gott hat eine lange Nase, er ist langsam zum Zorn. Es dauert lange, bis der Zorn bei ihm vorne an der Nase ankommt. Er ist langsam zum Zorn. Aber ist Zorn nicht etwas Unwürdiges für Gott? Ist Zorn nicht immer negativ? Nein, Zorn ist nicht immer negativ. Wir sollten wütend werden, wenn wir sehen, wie ein Kind schlecht behandelt wird. Wir sollten wütend werden, wenn wir sehen, was in der Ukraine los ist. Und genauso wird Gott wütend, wenn er sieht, wie seine Kinder, wie seine Schöpfung schlecht behandelt wird. Gottes Zorn ist ein Zorn, der aus Liebe herausgeboren ist, der von Liebe motiviert ist. Weil er uns liebt, wird er zornig, weil er sieht, wie wir leiden und miteinander umgehen. Weil Gott Liebe ist, deshalb ist er zornig. Und genau das haben wir auch schon in Exodus vorher gesehen, vor unseren Versen. Pharao hat die geliebten Kinder Gottes, die Israeliten, gefoltert, ausgebeutet, als Sklaven missbraucht. Und das hat Gott zornig gemacht, dass seine Kinder ausgebeutet werden. Aber er war extrem langsam zum Zorn. Gott hat Pharao 10 Chancen gegeben, die Israeliten freizulassen. 10 Chancen. Und Pharao hat all diese 10 Chancen ignoriert. Und dann blieb Gott nichts anderes übrig, als Pharao seinem Schicksal zu übergeben. Und das ist ein Muster, was wir in der Bibel immer wieder finden. Gott zeigt seine Liebe, er gibt uns Menschen viele, viele Chancen, aber wenn wir ihn immer wieder ablehnen, dann wird er zornig über das Leid, welches wir verursachen. Und dann, was Gott dann tut, wenn die Nasenspitze erreicht ist, dann übergibt er uns Menschen den Folgen unserer Entscheidung. Und das ist genau das, was bei Pharao passiert ist. Er hat Pharao den Fluten übergeben, in die Pharao in seiner Gier, in seiner Rachsucht selbst hineingeritten ist. Und genau dieselbe Idee wiederholt Paulus in Römer 1 immer und immer wieder. Römer 1 ist das große Kapitel über Gottes Zorn in der Bibel. Und 3-mal in diesem Kapitel sagt Paulus ganz genau, was Gottes Zorn ist. Es ist ein Gott, gibt uns hin in unsere Gelüste. Er lässt uns machen. Er sagt, okay, wenn ihr das unbedingt wollt, wenn meine Liebe, wenn ihr die nicht wollt, dann macht, wie ihr wollt und guckt, ob es klappt für euch. Das ist Gottes Zorn. Man könnte zusammenfassend sagen, dass Gott nur zornig wird, wenn er wirklich muss. Und selbst dann ist sein Zorn kein unkontrollierter Wutausbruch, bei dem er Blitze vom Himmel schmeißt, sondern ein kontrolliertes Handeln, bei dem er uns die Konsequenzen unserer eigenen Werke spüren lässt. Kommt zum nächsten Wort, ein ganz wichtiges Wort in der Bibel, Chesed. Chesed. Dieses Wort ist ganz wichtig. Dieses ist das einzige Wort, was 2-mal in unserem Text vorkommt. 2-mal. Und das ist kein Zufall. Weil diese Texte, die wir da lesen in der Bibel, das sind durchdachte literarische Meisterwerke. Da ist nichts zufällig. Jedes Detail ist hier wichtig. Und dieses Wort ist super schwer zu übersetzen, weil es dafür kein Pendant im Deutschen gibt. Und ich fand es lustig, dass Stefan da heute Morgen schon drüber geredet hat. Er hat gesagt, the reckless love of God, die gewagte Liebe Gottes. Wie übersetzt man das? Wie können wir Gottes Liebe überhaupt in ein Wort packen? Liebe ist viel zu klein, die Box Liebe ist viel zu klein für Gottes Liebe. Und genau das gleiche Problem haben wir hier bei diesem Wort. Weil Chesed hat ganz viel zu tun mit Liebe, mit Großzügigkeit, aber auch mit Treue. Da kommen ganz viele unterschiedliche Sachen zusammen. Es ist eine treue Liebe, die sich verschenkt, auch wenn sie dafür nichts zurückbekommt. Also ich denke, ein Beispiel, was wir uns so im Kopf denken können, wäre vielleicht ein Ehepartner, der sich ganz selbstlos und hingebungsvoll um seinen pflegebedürftigen Partner kümmert, ohne jemals dafür etwas zurückzubekommen. Das ist Chesed. Das ist treue Liebe, die nichts zurückbekommt. Oder ein anderes Beispiel ist Ruth in der Bibel, die sich zu ihrer Schwiegermutter stellt und zu ihr hält, obwohl sie dafür nie etwas zurückkommen wird und obwohl ein Leben des Leides vor ihnen liegt. Es ist unverdiente Liebe, die treu bleibt, egal was passiert. Es ist Liebe, die liebt, weil der, der liebt, einen guten Charakter hat und nicht, weil die geliebte Person es verdient. Und Gott freut sich, wenn wir ihn zurücklieben, das ist, was er will. Aber er liebt uns auch, wenn wir ihn nicht zurücklieben. Hosea sagt zum Beispiel, dass unser Chesed, unsere Liebe von uns Menschen, die ist wie der Morgentau, die kommt und geht. Aber Gottes Chesed hört niemals auf. Und in Psalm 136, da steht 26 Mal drin, Gottes treue Liebe, sein Reset, hört niemals auf. Und spannend, wenn wir diesen Vers in verschiedenen Bibelübersetzungen im Deutschen angucken, da sehen wir genau das, was ich eben gesagt habe. Keiner weiß, wie sollen wir dieses Wort genau übersetzen. Da haben wir alles von Gnade, Güte, Huld, Liebe. Ganz unterschiedliche Übersetzungen, weil es eben so ein schwieriges Wort ist. In den meisten englischen Übersetzungen steht da einfach Love. Aber ich denke, wir können zusammenfassen, Gottes Hesed, seine Liebe, seine Gnade, seine Güte hören nicht auf zu uns. Die haben kein Ende. Er zeigt uns sein Reset, auch wenn wir es nicht verdienen. Und das ist die große Offenbarung des Alten Testamentes. Gottes Liebe zu uns hört nicht auf. Wir kommen zum letzten Wort und dann gehen wir zu dem schwierigen Teil rüber. Emet ist das fünfte Wort. Das Wort hat ganz viel zu tun mit Stabilität und Vertrauenswürdigkeit. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte, wo Mose seine Arme hochheben musste und solange er während einer Schlacht die Hände oben hatte, haben die Israeliten gewonnen. Und wenn die Hände runtergegangen sind, haben die Israeliten verloren. Und da sollte er seine Hände Emet halten, stabil nach oben. Was das bedeutet, ist, Gott ist treu, er ist vertrauenswürdig. Er steht zu seinem Charakter und zu seinen Versprechen. Und Abraham war die erste Person in der Bibel, die das erkannt hat, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und Gott hat seine Treue Abraham und seiner Familie gezeigt. Und Gottes Emet wird ganz klar am Übergang der Testamente, weil das Alte Testament, das endet so ein bisschen mit so einem Cliffhanger. Ja, die Israeliten sind... Sie denken, sie sind noch im Exil. Sie sind eigentlich draußen aus Babylon, aber sie haben ihr Jerusalem, ihr Israel noch nicht wieder. Sie sind unter der Herrschaft anderer Herrscher. Also sie fragen sich, wo ist dieser versprochene Retter? Wo werden die Versprechen wahr, die Gott uns gemacht hat? Wir sehen es nicht. Das Alte Testament endet mit dieser großen Frage. Und dann die ersten Sätze im Neuen Testament ist was, was wir immer überlesen. Der Stammbaum Jesu. Und der Stammbaum Jesu ist die Antwort auf diese offene Frage des Alten Testamentes. Jesus ist der Versprochene, der von Abraham, der von David, der Nachfolger, der Nachkomme. Er ist der Retter, der im Alten Testament versprochen wurde. Gott ist treu, er hält sein Versprechen. Okay, das war der erste Teil. Wir kommen zum zweiten Teil. Vielleicht denkt der eine oder andere sich, jetzt wäre es doch nett, hier Schluss zu machen. Das waren doch schöne Verse heute Morgen. Gott und seine Liebe, das ist gut. Aber ich sage euch, der zweite Teil ist vielleicht ein bisschen schwerer, aber er ist genauso wichtig und wir dürfen ihn nicht weglassen. Was hat es mit diesem zweiten Teil auf sich? Gott nimmt jetzt eines dieser fünf beschreibenden Worte aus dem ersten Teil und wiederholt es nochmal. Nämlich Reset, seine Liebe. Das bedeutet, dieser zweite Teil muss im Licht dieses Wortes gelesen werden. Wenn wir diesen zweiten Teil nicht im Licht von Gottes Liebe lesen, dann verstehen wir es falsch. Und Gott sagt hier, und das müssen wir auch im Kopf behalten, wenn wir weiterlesen, seine Liebe gilt für Tausende von Generationen und resultiert in Vergebung. Gottes Vergebung ist nämlich ein Ausdruck seiner treuen Liebe. Es ist in Gottes Wesen zu vergeben. Gott hat schon immer vergeben. Das ist, was er immer tut. Er tut es, weil sein Charakter Liebe und Vergebung ist. Er hat schon lange vergeben, schon vor Jesus am Kreuz gestorben ist. Denn Jesus braucht kein Blut und keine Opfer, um vergeben zu können. Jesus vergibt, Gott vergibt aufgrund seines Charakters, aufgrund seiner Liebe, nicht weil wir ihn bezahlen. Aber jetzt kommt das große Aber im Text. Und haben wir es, den zweiten Teil? Hatte ich ja eine Folie mit nur dem zweiten Teil? Nee, hatte ich nicht. Das Aber ist ganz klein. Genau, machen wir weiter. Machen wir weiter, Birgit. Machen wir weiter. Genau, da haben wir nur den zweiten Teil. Das ist ja hoffentlich ein bisschen besser lesbar. Jetzt kommt das Aber im Text. Ich möchte diesen zweiten Teil nochmal in zwei Abschnitte aufteilen, dass es ein bisschen besser ist, für uns drüber zu reden. Und jetzt gucken wir uns zuerst diesen Zwischenteil an. aber keineswegs die Schuldigen ohne weiteres freispricht. Manche stellen sich Gott so vor, dass Gott zu allem Ja und Amen sagt. Sie verstehen das so, dass Gott Liebe ist, dass Gott sagt, wir dürfen so bleiben, wie wir sind. Wir müssen uns nicht ändern. Gott hat kein Problem damit. Aber das Problem ist, manche Verhaltensmuster, die wir haben, sind nicht gut für uns. In der Tat sind wir Menschen nicht sehr gut in Selbstpflege. Wir tun eine Menge Sachen, die nicht gut für uns sind. Und dann nicht einzugreifen, wäre nicht sehr liebevoll. Und ich möchte es mal illustrieren an einer Geschichte. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich die erzähle oder nicht, aber ich hoffe, das ist okay. Und zwar erzähle ich euch eine Geschichte von unserem ersten Jahr in Thailand. Da haben wir uns gerade in eine russische Familie investiert. Und unsere kleinste Tochter, unsere größte Tochter, die Amy, habe ich, glaube ich, ein Foto, genau. Das ist Amy, die sah damals genauso aus. Das war von diesem Monat, wo das passiert ist. In dieser russischen Familie gab es ein anderes Mädchen, die Dasha. Und Dasha und Amy haben zusammen in unserem Haus gespielt. Die waren Freunde. Und plötzlich habe ich großes Geschrei gehört und bin hingerannt und war an der Treppe. Und dann, die Dasha lag unten an der Treppe und hat geweint. Und ich war, was passiert? Und da hatte die Amy die Dasha von der Treppe runtergeschubst. Also die zwei waren auf der Treppe gewesen, warum auch immer. Und Amy hat einfach gemacht und Dasha ist runtergefallen. Da war natürlich erstmal viel los, mussten wir Dasha erstmal trösten. Und als alle sich ein bisschen beruhigt hatten, habe ich die Amy so zur Seite genommen und ganz ruhig mit ihr geredet, ihr erklärt, dass das gefährlich ist, Leute die Treppe runter zu schubsen oder dass man das möglichst nicht machen sollte. Das Problem war, Amy war noch so jung, die konnte da fast noch nicht reden. Und ich wusste nicht, hat sie das verstanden, was ich da versuche, ihr zu kommunizieren. Und ich musste irgendwie einen Weg finden, zu kommunizieren, dass es nicht okay ist, Kinder die Treppe runterzuschubsen. Und obwohl Miriam und ich eigentlich komplett gegen jegliche Gewalt in der Erziehung sind, hatte ich damals keinen anderen Weg gesehen, so als Amy einen zarten Klaps auf die Hand zu geben. Also habe ich ihre Hand genommen und gesagt, so ganz leicht, also wirklich nicht fester, gell? Aber Amy total angefangen zu weinen und habe ich sie gleich in den Arm genommen und geschmust und gesagt, wie sehr ich sie liebe und alles. Einfach um ihr klarzumachen, das ist nicht okay. Du kannst andere Kinder nicht die Treppe runterschubsen, da können schlimme Sachen passieren. Amy hat nie wieder jemand anderen die Treppe runtergeschubst. Warum habe ich Amy jetzt einen Klaps auf die Hand gegeben? Weil ich das wollte? Bestimmt nicht. Weil ich zornig war? Nö, ich hatte mich da schon wieder beruhigt. Weil ich sie liebe und weil ich ihr Bestes wollte. Es ist gefährlich für Amy und für andere Kinder auf der Treppe rumzuspielen und zu schubsen. Und ich musste einen Weg finden, das zu kommunizieren, um sie zu schützen. Es wäre nicht liebevoll von mir gewesen, einfach zu sagen, ah, nicht so schlimm, das mit dem Schubsen. Alles gut, passt schon, ich liebe dich. Das wäre weder hilfreich noch liebevoll gewesen. Und ähnlich ist es mit Gott. Gottes Ziel ist, uns zur Reife zu bringen. Er will, dass wir fähige Menschen werden, weil wir sollen zusammen mit ihm in seiner neuen Welt regieren. Und wenn wir uns wie Kinder verhalten, können wir das nicht. Gottes Ziel ist, uns zu reifen Personen zu machen, die denken wie er, die handeln wie er. Und da braucht es Erziehung. Also ich kann nur für mich reden, aber ich brauche gewiss eine Menge Erziehung von Gott, um dahin zu kommen, dass ich mit ihm regieren kann und gute Entscheidungen treffen kann. Und diese Erziehung braucht ab und zu einen leichten Klaps. Aber diese Erziehung ist immer herausgeboren aus seiner Liebe und ist punktuell und dient nicht zur Bestrafung, sondern zu unserer Besserung. Es ist wiederherstellende Gerechtigkeit, korrigierende. Also, wir halten fest, Gott ignoriert nicht unsere Schuld. Seine Liebe macht ihn nicht blind für unsere Fehler. Er spricht die Schuldigen nicht ohne weiteres frei. Seine Liebe führt dazu, einzugreifen. Und jetzt kommen wir zu den letzten drei Zeilen, dann haben wir es geschafft mit dem Text. Und die sind ein bisschen schwierig zu verstehen, gebe ich zu. Da müssen wir erstmal festhalten, dass diese letzten Zeilen einen Chiasmus bilden mit den ersten Zeilen in Vers 7. Ein Chiasmus ist irgend so ein rhetorisches Ding. Das bedeutet, diese Zeilen müssen zusammengelesen werden. Die müssen zusammen verstanden werden. Ja? Also, diese letzte Zeile, dass Gott bis in die dritte und vierte Generation nachgeht, das muss im Lichte gesehen werden von den tausend Generationen. Gottes Liebe steht in keinem Verhältnis zu seinem Zorn. Gottes Liebe wird im Alten Testament immer wieder als endlos beschrieben. Wir haben es schon gehört. Die hört niemals auf, seine Liebe. Aber sein Zorn ist immer limitiert und punktuell und zeitlich begrenzt. Gottes Zorn ist verschwindend gering im Vergleich zu seiner Liebe. Das ist die erste wichtige Erkenntnis, die wir mitnehmen müssen. Und jetzt müssen wir das verstehen, das ist ein bisschen schwierig, gebe ich zu, aber wir müssen verstehen, dass es zu vielen Fragen in der Bibel nicht nur eine Antwort gibt. Viele Themen werden tatsächlich unterschiedlich betrachtet in der Bibel, weil Themen sich in der Bibel entwickeln und es dadurch unterschiedliche Perspektiven gibt. Ich nehme mal ein unkontroverses Beispiel hoffentlich, Polygamie. Wir glauben heute, denke ich vermutlich, hoffentlich vielleicht, dass der Großteil von uns denkt, ein Mann für eine Frau ist eine gute Sache. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt biblisch, weil den Großteil des Alten Testamentes hatten die meisten Männer sehr viele Frauen. Und Mose, Josef, David, Abraham, die hatten alle viele Frauen, manche sogar sehr, sehr, sehr viele Frauen. Und man könnte sogar gut sagen, dass, ja, wenn man ein Mann nach Gottes Herzen sein will, sollte man viele Frauen haben. Weil David war ein Mann nach Gottes Herzen und der hatte viele Frauen. Also Polygamie ist was durchaus Biblisches, was sich sehr gut belegen lässt. Aber wir sehen da eine Entwicklung durch die Bibel durch. Ja, es bleibt ja nicht dabei. Sondern spätestens, als wir bei Jesus ankommen, sagt Jesus, ja, Polygamie ist jetzt doch nicht so das Beste. Es ist doch besser ein Mann, eine Frau. Also wenn wir zurück zu unserem Text kommen, hier in unserem Text heißt es ganz klar, dass Gott bis in die dritte und vierte Generation straft. Und als die Israeliten später im Exil waren, ja, die Kinder, sag ich mal, die da die dritte und vierte Generation waren, die haben da mit diesem Vers ganz schön gekämpft. Die haben gesagt, das ist ungerecht. Warum müssen wir jetzt hier im Exil sein, obwohl wir gar nichts falsch gemacht haben, für die Schuld unserer Väter? Das ist ungerecht, das gilt doch nicht. Und die haben damit Gott gerungen um diesen Vers. Und sie haben im Exil verstanden, nee, so ist Gott nicht. Gott straft nicht bis in die dritte und vierte Generation. Wenn wir ankommen bei den Texten aus dem Exil, da haben wir immer wieder Verse, die sagen, Gott straft die Kinder nicht für die Schuld ihrer Väter. Also, Hesekiel 18, Vers 20 ist einer davon. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm alleine liegen. Also können wir festhalten, Gott straft nicht Kinder für die Sünde der Vorfahren. Das wird klar im Lichte der wachsenden Offenbarung der Bibel. Trotzdem ist da ein Fünkchen Wahrheit in den Versen drin. Weil wenn Eltern sündigen, also ihre Kinder vernachlässigen, sich nicht gut um sie kümmern, abwesend sind, dann schadet das den Kindern. Und die Kinder werden diese, sehr vermutlich diese sündigen Verhaltensmuster übernehmen oder dadurch Schaden erleiden. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott straft. Das ist einfach ein natürlicher Prozess, der passiert. Und diese negativen Muster, die ziehen sich ganz oft durch Familien durch, wenn sie nicht durchbrochen werden. Von daher können wir sagen, da steckt Wahrheit darin, dass ganz oft die Sünde einer Generation negative Auswirkungen hat, 3, 4, 5 Generationen. Bevor ich schließe, will ich nur noch mal ganz kurz die Verse von heute in den Kontext setzen, damit wir das auch wirklich verstehen, was wir hier haben für einen Schatz. Gott war dabei, einen Bund mit seinem Volk zu machen. Er hat gesagt, ihr seid mir treu und ich bin euch treu. Und zusammen retten wir diese zerbrochene Welt. Zusammen arbeiten wir, um diese Welt wiederherzustellen. Und noch während er diesen Bund mit den Israeliten schließt, werden sie ihm untreu. das können wir gar nicht, um das mal in einen Vergleich zu packen, man könnte sagen, das ist wie ein Bräutigam, der während seiner eigenen Hochzeit noch schnell Sex mit einer Affäre in der Besenkammer hat. Die Israeliten sind Gott untreu, noch während sie den Bund schließen. Sie haben ein goldenes Kalb angebetet, statt dem Gott, der sie aus Ägypten gerade eben rausgeholt hat. Die Menschen, durch die Gott die Welt regieren will, sind ihm von Anfang an untreu. Sie setzen das fort, was in Eden begonnen hat. Aber er gibt sie nicht auf. Er ist barmherzig, gnädig. Und hier wird die gesamte Schönheit Gottes klar. Im Lichte dieser unglaublichen Untreue Israels bestätigt Gott seine mütterliche Liebe, seine Treue, sein Hesed, seine Liebe. Egal wie untreu wir sind, egal wie sehr wir es verzapfen, egal wie sehr wir es versauen, seine Liebe wird uns nicht aufgeben. Aber das bedeutet nicht, dass er unsere Sünde ignoriert. Unsere Taten haben Konsequenzen. Gottes Liebe macht ihn nicht blind. Das wäre schlimm. Das hätte nichts mit wahrer Liebe zu tun. Wahre Liebe greift ein. Und deshalb greift er ein, wenn wir uns verrennen, wenn wir anderen schaden, wenn wir uns selber schaden. Gott spricht die Schuldigen nicht ohne weiteres frei, aber er ist langsam zum Zorn. Wenn nötig, greift er ein. Aber sein Eingreifen ist immer von Liebe motiviert und immer für unsere Korrektur, damit er uns wieder fähig machen kann, seine Bündnispartner zu sein. Und genau diese Selbstbeschreibung Gottes wird im Alten Testament immer wieder wiederholt. Deshalb dürfen wir zuversichtlich sagen, der Gott der Bibel ist durchgängig ein Gott der Liebe. Seine Liebe steht im Zentrum seines Charakters und er gibt uns nicht auf ihn ist Verlass. Darauf dürfen wir uns verlassen. Amen.